Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Now, the European Union has agreed on legislation to govern the use of artificial intelligence. The deal includes limits on facial recognition technology and restrictions on using AI to manipulate human behavior. The EU says the future legal framework for AI will include tough penalties for companies breaking the rules, but will not stifle development of the industry in Europe. It follows years of discussions among member states and lawmakers in the European Parliament.
Hey Sophie, guten Morgen.
Hallo Christoph, guten Morgen.
Wie geht's dir? Gut, alles klar?
Ja, mir geht's gut und dir?
Mir auch. Wir haben eben eine Nachricht des Senders Deutsche Welle News gehört. Dabei ging es um den Artificial Intelligence Act, also das neue europäische Gesetzespaket für die Regulierung der künstlichen Intelligenz.
Die Europäische Union plant klare Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Nach ausgedehnten Verhandlungen einigten sich die Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten im Dezember 2023 in Brüssel auf den AI Act. Dieser stellt das weltweit erste umfassende Gesetz für künstliche Intelligenz dar.
Ja, dieser Satz ist inhaltlich richtig. Das erste umfassende Gesetz für künstliche Intelligenz. Aber damit er richtig ist, muss man ganz genau zuhören bei diesem Satz.
Und das wichtigste Wort in dem Satz ist das Wort Gesetz. Ja, es ist wirklich das erste Gesetz, aber nur deswegen, weil die Amerikaner uns überholt und schon im Oktober ein Dekret des Präsidenten, eine sogenannte Executive Order, erlassen hatten. Ein Dekret ist eine direkt wirkende Maßgabe des Präsidenten. Sie kommt also von der Exekutive und nicht von der Legislative. Mithin ist sie kein Gesetz. Hören wir eben, wie CBS News die Executive Order damals gemeldet hatte.
President Biden issued an executive order on artificial intelligence. It requires developers to share safety test results with the government if those models pose a risk to the economy, public health, or homeland security. It also directs federal agencies to study AI's potential effect on the labor market.
Auch die Amerikaner arbeiten an einem Gesetz. Dieses soll die Executive Order ablösen. Es soll also vom Parlament beschlossen werden.
Den Europäern steht verfassungsmäßig keine Executive Order aus Brüssel zu Gebote. Man könnte sagen, zum Glück nicht. Sie müssen gleich mit einem Gesetz kommen. Digitalkommissar Thierry Breton bezeichnete die Einigung als, Zitat, historischen Deal, Zitat Ende. Europa setzt mit dieser Einigung als erster Kontinent klare Richtlinien per Gesetz, nicht per Executive Order, für den Einsatz künstlicher Intelligenz ins Werk. Daher wird der AI Act auch nicht nur als Regelwerk betrachtet, als Gesetz, sondern auch als Sprungbrett für europäische Startups und Forscherinnen und Forscher, um die Führung im globalen Wettbewerb um KI zu übernehmen. Aber das wird schwer, weil die Amerikaner bekanntlich schon sehr weit sind.
Die EU-Kommission hatte den Gesetzesvorschlag bereits im April 2021 vorgelegt. Zukünftig sollen KI-Systeme in verschiedene Risikokategorien eingestuft werden, wobei höhere potenzielle Gefahren mit strengeren Anforderungen an die Anbieter einhergehen. Die Hoffnung besteht darin, dass diese Regelungen weltweit als Vorbild dienen werden. Die Verhandlungen um die wichtigsten Punkte des Gesetzes hatten zuvor längere Zeit in Anspruch genommen.
Wir hören jetzt noch einmal Brando Benifier. Er ist Berichterstatter des Europäischen Parlaments für den AI Act, hat also auf Seiten der Legislative intensiv an dem Thema mitgearbeitet. Und wir hören Thierry Breton, noch einmal den Europäischen Kommissar für Digitalisierung. Beide zur Frage der EU-AI-Regulierung.
We had one objective, to deliver a legislation that would ensure that the ecosystem of AI in Europe would develop with a human-centric approach, respecting fundamental rights and the European values.
This is really something that is much more, I believe, than a rule book. It's a launchpad for the European startups and also researchers to lead the global race for what our fellow citizens want, a trustworthy AI.
Was hat der AI Act für Deutschland zu bedeuten? Dazu sprechen wir heute mit einer jungen Tech-Unternehmerin, die sich sehr für das Thema interessiert und es auch in ihrem Buch bespricht. Aber es geht auch um mehr. Unser Gast zählt zu den führenden jungen Tech-Vordenkerinnen im Lande. Wir fanden es interessant, sie hier bei uns zu Wort kommen zu lassen. Aber auch zu anderen Themen, zum Beispiel, warum es nach wie vor so wenige Frauen unter den Tech-Spezialisten dieses Landes gibt. Und warum diese Zahl in Ländern, von denen man es nie denken würde, viel höher ist. Starten wir also in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Mina Saize.
Mina Saize ist eine vielfach ausgezeichnete Expertin im Bereich KI und Daten. Zudem ist sie eine renommierte Gründerin und Publizistin, die zu den bekanntesten Persönlichkeiten der hiesigen Digitalszene zählt. Aufgewachsen ist sie als Tochter politisch engagierter Eltern aus Afghanistan in Hamburg. Sie widmete sich dort ihrer beruflichen Laufbahn dem Bereich Big Data und künstliche Intelligenz für Hightech-Startups und große Konzerne. Im Oktober 2023 veröffentlichte sie dann ihr Sachbuch Fairtech – Digitalisierung, Neudenken für eine gerechte Gesellschaft. Mina Saize gründete zudem europaweit mit Inclusive Tech die erste Beratungs- und Lobbyorganisation für Vielfalt in der Tech-Branche und KI-Ethik. Ihre herausragenden Leistungen führten dazu, dass sie in die Forbes 30 Under 30-Liste aufgenommen wurde. Außerdem ist sie eine gefragte Keynote-Speakerin und tritt regelmäßig auf Veranstaltungen von Unternehmen wie Google, der FAZ oder SAP auf. Und außerdem bespielt sie fast täglich ihre mehr als 23.000 Follower auf dem Hauptkanal LinkedIn. Wir hören rein ins Interview.
Mina, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Danke dir, lieber Christoph.
Wir haben uns vor langer, langer Zeit auf dem Medienkongress in München einmal getroffen. Wie viele Jahre ist das her?
12 Jahre und ich bin noch sogar zur Schule gegangen zu dem Zeitpunkt.
Siehst du, ja, das liegt lange zurück. Aber wir sprechen heute nicht über Schule oder Universität oder den Medienkongress in München, sondern wir sprechen tatsächlich über Digitalisierung. In der vergangenen Woche hat die Kommission, die der Bundeskanzler eingesetzt hat, für Innovation und Forschung ihren Jahresbericht vorgelegt und der liest sich wie ein Brandbrief, wie ein Appell. Es wird dringend aufgefordert von der Kommission, Innovationsthemen und Forschung ernster zu nehmen, nämlich nur damit würde sich Wirtschaft nach Deutschland zurückbringen lassen. Du verfolgst diese Themen sehr intensiv, unter anderem den Europäischen AI Act, also die Regulierung Europas für künstliche Intelligenz. Schlagen wir hier den richtigen Weg ein? Machen wir denjenigen, die etwas unternehmen und implementieren wollen, das Leben einfacher? Blasen wir ihnen sozusagen Wind in den Rücken oder machen wir ihnen das Leben extra schwer mit Überregulierung? Wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Das ist eine gute Frage, Christoph. Und wir kriegen viel im medialen Diskurs darüber mit, was nicht so gut läuft, was unsere Bundesregierung nicht richtig macht. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch mal betonen, dass es Erfolgsgeschichten gibt, die viel zu wenig kommuniziert werden, auch nach außen. Und ich hatte diese Woche das Vergnügen, Jörg Kukis zu treffen, den Staatssekretär und wichtigsten Wirtschaftsberater von Olaf Scholz. Und er hatte mitunter auch erzählt, dass wir im Bereich von Quantum Computing eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt sind und dort auch ein Investment von 3,3 Milliarden getätigt haben. Im Bereich der Halbleitertechnologie auch eine Pionierstellung haben und auch technologische Souveränität als Deutschland anstreben, indem wir strukturschwache Regionen wie Magdeburg aufbauen, wo Mikrochips hergestellt werden, unter anderem mit Intel. Und das sind Erfolgsmeldungen, von denen wir viel zu wenig mitkriegen. Und deswegen blicke ich auch optimistisch in die Zukunft. Und was das andere Thema betrifft, KI-Regulierung, damit setze ich mich schon mehrere Jahre auseinander. Und es ist ein ganz schwieriger Balanceakt zwischen genug Freiheit für Unternehmertum, Innovation, Entwicklung und Forschung, aber gleichzeitig auch ein Rahmenwerk für Ethik, Recht und Transparenz von KI anzubieten. Und ich stehe dem Ganzen ambivalent gegenüber. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass Deutschland und Europa sich in einer Identitätskrise befinden und versuchen, Technologie zu regulieren, welche sie weder erfunden haben, noch in Gänze verstanden haben.
Aber das machen wir ja schon seit Jahrzehnten. Wir sind ja Meister darin, Technologie zu regulieren, die wir nicht erfunden haben. Manchmal ist es so, als wenn der Hund den Mond ankläfft. Der Mond interessiert sich aber nicht wirklich dafür, was wir tun. Ist das der richtige Weg?
Ich habe das Gefühl, dass Deutschland und Europa das weltpolitische Ordnungsamt für KI sein möchte und in deutscher Manier einfach nur Knöllchen verteilen möchte. Die Idee an sich ist gut, aber die Umsetzung fragwürdig. Warum? Weil wir uns gerade in einer Situation befinden, wo viele Unternehmen Rechtsunsicherheit plagt. Wenn wir uns den EU AI Act anschauen, gibt es viel zu viel Interpretationsspielraum, fehlende Standards und auch unscharfe Formulierungen. Ein konkretes Beispiel ist die technische Dokumentation von der Entwicklung von KI-Modellen. Unternehmen oder insbesondere auch die KI-Entwickler wissen nicht, ob sie jetzt eine Seite schreiben müssen oder ob es so umfangreich sein muss, dass sich um hunderte von Seiten handelt. Aber dann auch die Nachvollziehbarkeit, woher die Trainingsdaten kommen. Ob es aggregiert reicht oder ob ich wirklich jeden einzelnen Datenpunkt im Trainingsdatensatz nachvollziehen muss. Und was wir auch beobachten, ist ein Rückgang von Deep Tech-Gründungen in Deutschland und auf Europa. Und das bereitet mir Sorge, insbesondere auch, wenn ich mich mit Personen aus der Startup-Community austausche. Aber nichtsdestotrotz haben wir KI-Unternehmen wie Aleph Alpha, die technologische Souveränität anstreben und auch europäische Werte in ihrer Technologie implementieren möchten und nicht den Entschluss gefasst haben, jetzt nach Amerika oder China zu gehen, um dort weiter die technologische Hegemonialmacht dort auszubauen.
Auch die Amerikaner, du hattest die europäische Regulierung angesprochen, die Amerikaner haben auch eine Regulierung verabschiedet, im Augenblick per Präsidentendekret. An einem Gesetz des Kongresses wird noch gearbeitet. Im Augenblick gilt das Dekret des Präsidenten, Executive Order heißt das bei denen. Und dort werden Zielvorstellungen formuliert, aber den Unternehmen wird der Weg offen gelassen, wie sie dorthin kommen. Technische Dokumentation, wie du sie gerade beschrieben hast, findet dort sehr begrenzt statt, und zwar nur dann, wenn nationale Sicherheit berührt wird. Aber immer wenn nationale Sicherheit nicht berührt wird, gibt es sehr geringe Dokumentationspflichten. Man schreibt aber das Ergebnis vor. Es darf nicht diskriminierend wirken. Wie die Software das erreicht, ist ihre Sache. Es herrschen aber keine so strengen Dokumentationspflichten. Hältst du das für übertrieben, was in Brüssel stattfindet? Oder kann eine Dokumentation überhaupt helfen, Aufschluss darüber zu erlangen, ob die KI gutwillig oder bösartig ist? Weil selbst die Programmierer wissen ja oft nicht ganz genau, wie die KI zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist. Sie wissen, sie haben sie gefüttert mit Daten, aber sie wissen nicht, wie sie zu dem Ergebnis gekommen ist. Was soll denn die Dokumentation?
Die Dokumentation gibt Anhaltspunkte über die Nachvollziehbarkeit, aber du hast es auch schon richtig erwähnt gehabt, selbst unter KI-Experten kann diese Nachvollziehbarkeit gar nicht gewährleistet werden, insbesondere wenn wir uns im Bereich des unüberwachten maschinellen Lernens befinden. Und da wird auch von der sogenannten Blackbox-KI gesprochen. Und deswegen finde ich es persönlich überzogen, da so viele Pflichten auf die Unternehmen aufzuerlegen. Und was mir noch mehr Sorge bereitet, sind auch die Sanktionen. Denn wenn ich als Unternehmen nicht alle Pflichten des EU-AI-Acts erfülle, was bedeutet das für mich? Dass ich auch 10 bis 30 Millionen Euro an Strafgeldern zahlen muss oder 4-6% des jährlichen Umsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres. Und das kann uns auch als Innovations- und Wirtschaftsstandort schwächen. Und ich möchte ungern eine Abwanderung unserer Tech-Talente, aber auch KI-Unternehmen ins Ausland sehen. Und deswegen halte ich eine freiwillige Selbstverpflichtung für sinnvoller. Oder aber, wenn es eine gesetzliche Verpflichtung ist, dass diese nicht zu viel Ambiguität zulässt und auch die Implementierung klar ist, insbesondere wie es dann auch auszusehen hat in den unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten und welche Behörden denn dann am Ende als Ansprechpartner vor Ort agieren.
Mina, du hast einen interessanten anderen Effekt beobachtet, nämlich der Anteil von Frauen in technischen Berufen, vor allen Dingen in IT-Berufen, der liegt in Deutschland, du hattest die Zahl genannt im Vorgespräch, bei 17%. In Ländern, von denen man es aber gar nicht erwarten würde, beispielsweise Saudi-Arabien, hat er 40% erreicht. Ist das richtig?
Also es gibt interessante Studien zu dem Phänomen, dass in Ländern wie Indien, Indonesien oder Saudi-Arabien der Anteil von Frauen in den MINT-Studienfächern als auch in IT-Berufen signifikant höher ist im Vergleich zur westlichen Welt. Und da spielt die kulturelle Komponente eine große Rolle, weil wir im Westen auch eine individualistische Gesellschaft sind, wo wir auch nach unserer Selbstentfaltung, unserer individuellen Freiheit streben. Und das bedeutet, dass ich mich beispielsweise für ein Studienfach oder auch einen Beruf entscheide, weil es meiner Leidenschaft entspricht, aber nicht unbedingt an erster Stelle über Verdienstmöglichkeiten nachdenke oder auch Jobsicherheit. In diesen Ländern ist es eigentlich ganz anders. Warum? Weil die mehr im Kollektiv denken. Und das bedeutet, dass ich auch den Gedanken habe, etwas an meine Eltern oder an meine Community zurückzugeben, weil sie in meine Bildung investiert haben und ich auch ein Schuldgefühl manchmal habe oder auch ein Verantwortungsgefühl. Und das ist natürlich interessant zu beobachten. Man könnte sogar zugespitzt sagen, uns geht es zu gut in Deutschland, warum wir jetzt auch den Fachkräftemangel beobachten oder auch eine Gen Z, die manchmal als arbeitsunwillige Hafermilchgesellschaft porträtiert wird. Aber diese Dimension zu betrachten, ne, inwieweit Kultur da auch einen Einfluss darauf hat, was wir ergreifen, ist faszinierend. Und ich selbst bin Quereinsteigerin in der Tech-Industrie. Ich habe ursprünglich Volkswirtschaftslehre studiert. Aber die Tech-Industrie hat mir soziale Mobilität, gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung ermöglicht. Ich selbst bin in einem Flüchtlingsheim in Hamburg aufgewachsen, da meine Eltern als politische Aktivisten aus Afghanistan nach Hamburg kamen, wegen den Bürgerkriegsunruhen Anfang der 1990er. Und ich habe auch eine Chance in der Digitalisierung erkannt und wünsche mir auch insgesamt in der Tech-Industrie mehr Adis, Kevins und Minas, damit wir technologische Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entwickeln, welche die Vielfalt der Lebensrealitäten abbildet. Hm.
Du hast das gerade sehr gut beschrieben, dieser Gedanken des Kollektivs. Meine Mutter hat in meine Bildung investiert und jetzt möchte ich ihnen was zurückgeben. Und deswegen achte ich bei meiner Berufsauswahl eben darauf, dass ich damit auch einen guten Lebensunterhalt verdienen kann und das auch an meine Eltern, vielleicht auch in die Gesellschaft, an die Community, aus der ich komme, zurückgeben kann. In deiner Generation, beobachtest du ähnliches Denken? Gibt es das in Deutschland gar nicht mehr oder ist es nur selten anzutreffen?
Ich bin ja noch ein Millennial. Ne, der letzte Millennial, Jahrgang 1993, und ich habe auch viel mit der Gen Z zu tun. Und zu meiner Zeit gab es ja auch so diese Boss-Babe-Culture, ne, wo das dann auch immer auf Instagram porträtiert wurde, dass es ästhetisch ist, zu hustlen. Und wenn ich die Gen Z beobachte, sehe ich, dass sie viel mehr hinterfragen, auch Grenzen aufzeigen, aber manchmal auch ein Gefühl der Ohnmacht haben, weil sie von einer Krise durch die nächste gejagt worden sind, dass sie sich denken, warum sollte ich mich zu Tode arbeiten, wenn ich weiß, dass ich es nicht besser haben kann als meine Eltern oder auch als meine Großeltern. Und durch diesen Mentalitätswandel sehe ich auch, dass die Nachfrage nach Teilzeitarbeit viel höher ist unter der Gen Z, im Vergleich jetzt zu meiner Generation, und dass auch noch mehr neue Arbeitsmodelle ins Spiel kommen, also wie des hybriden Arbeitens oder auch das Phänomen von Sidepreneurship. Und ich finde es begrüßenswert, dass die junge Generation unternehmerischer denkt, aber gleichzeitig auch gibt es dann das Porträt in den Medien, dass es unser Bruttoinlandsprodukt gefährdet, wenn jetzt alle in Teilzeit übergehen oder diese Attitüde an den Tag legen.
Mhm. Und was können wir tun, um A, den Anteil von Frauen in technischen Berufen zu erhöhen? Du hast es ja sehr stark auch individuell begründet. Du hast ja nicht von Glass Ceiling gesprochen. Du hast ja nicht davon gesprochen, dass die Nerds, die Männlichen, die Frauen aus den IT-Berufen fernhalten, sondern du hast es ja dargestellt, dass eine persönliche Entscheidung des Individuums, es entweder zu ergreifen, den Beruf oder nicht zu ergreifen, das also A, was können wir tun, was können wir als Gesellschaft tun, um den Naturwissenschaften und den technischen Berufen näher Aufwind zu verleihen?
Mhm. Nichtsdestotrotz sind mir ja auch unangenehme Sachen in der Tech-Branche passiert. Also ich erinnere mich selbst auch an den Moment, wo ich gefragt wurde, ob ich den Code selbst geschrieben habe von einem männlichen Kollegen. Und ich habe ihn darauf entgegnet, wir sind beide für denselben Job eingestellt worden. Und habe mir gedacht, hättest du das auch einen männlichen Kollegen gefragt? Ich denke nicht. Aber das hat mich nie davon abgehalten, nicht Teil der technologischen Gestaltung zu sein. Im Gegenteil, es hat mich sogar noch mehr angespornt. Und ich habe mir gedacht, jetzt gerade will ich es denen zeigen, um auch diese Stereotypen zu durchbrechen, dass wir keine Kellerkinder sind, sondern auch kreative Menschen, die um die Ecke denken können und eine Problemlösungskompetenz mit sich bringen. Und was die Gesellschaft tun kann, ist vor allem auch Vorbilder sichtbar zu machen, denn seeing is believing. Wenn ich weibliche IT-lerin sehe, dann denke ich mir, naja, wenn sie es geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen. Dass es mir auch nicht so abstrakt erscheint. Gleichzeitig wünsche ich mir auch in der medialen Berichterstattung, dass KI nicht immer als diese Revolution dargestellt wird, sondern dass auch mehr der Bezug zum Daily Business aufgezeigt wird, weil genau diese abstrakte Berichterstattung dazu führt, dass die sich davon abgeschreckt fühlen. Dazu gibt es auch Studien wie von der Boston Consulting Group, What Keeps Women Out of Data Science. Und das andere ist auch, dass Unternehmen vor allem auf die Bildsprache achten, wenn sie die Jobinserate ausstellen, weil meistens dann auch eine Gruppe von Männern porträtiert wird oder auch ab dem Moment, wo ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen werde, wo nicht nur Männer präsent sind, sondern mindestens auch eine Frau. Und natürlich auch die Sprache, die verwendet wird. Das ist ganz interessant zu beobachten, wenn man mal nach Tech-Jobs schaut, wie Data Engineering oder auch in der Softwareentwicklung, werden Begrifflichkeiten wie Ninja, Guru, Rockstar verwendet. Da habe ich ja automatisch die Assoziation, dass nach Mann gesucht wird oder da sind oft männlich konnotierte Begriffe enthalten und dafür gibt es einen sogenannten Gender Bias Decoder, der von StepStone kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, wo ich meine Stellenbeschreibung einmal durch das Tool jagen kann und mir aufgezeigt wird, ob ich männlich konnotierte Begriffe verwende und dass ich diese durch genderneutrale Begriffe ersetze. Und Sprache ist Macht und wir müssen uns auch dessen bewusst sein. Und ich glaube, wenn man diese Maßnahmen im Kleinen umsetzt, dann tut man schon etwas Gewaltiges ab dem Moment.
Was wären die weiblichen Äquivalente für Guru und Ninja und Rockstar?
Das frage ich mich auch immer. Ich glaube nicht, dass es welche dazu gibt, oder?
Vielleicht muss man das ja gar nicht schreiben. Vielleicht muss man auch nicht immer Rockstar sein wollen, sondern es reicht auch einfach, wenn man einen guten Code schreibt.
Ja.
Ja. Abschließende Frage, Mina, wie arbeitest du mit Code-Unterstützungsgerätschaften wie zum Beispiel Copilot zusammen, weil sehr viel Programmierung wird eben tatsächlich nicht mehr von den einzelnen Menschen gemacht, sondern von Copilot. Schon jetzt ist der Anteil von Microsoft Copilot an den Programmen, die heutzutage geschrieben werden, angeblich bei 30% angelangt. Wahrscheinlich wird er in den nächsten Jahren auf 70-80% steigen, werden Wettbewerber dazukommen, aber wahrscheinlich wird der größte Teil des Codes in Zukunft oder in Bälde schon von Computern geschrieben werden. Wie setzt du diese Tools ein?
Das Phänomen von Low-Code und No-Code habe ich schon länger beobachtet. Und nicht nur Copilot, sondern auch, dass ich in ein Tool einsprechen kann und dann daraus automatisch Code generiert wird. Also Speech-to-Text-Applikationen gibt es auch. Und ich sehe das mehr als Hilfsmittel. Ich nutze persönlich ChatGPT oder andere GenAI-Tools, um dann Fehlerquellen schnell identifizieren zu können. Und damit spare ich so viel Zeit, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich Zeile für Zeile durchgegangen bin, nur um einen Bug zu identifizieren, versus ich jag's durch die Applikation, mir werden Hinweise gegeben. Dadurch bin ich insgesamt effizienter. Und mich schreckt das gar nicht ab. Im Gegenteil, ich sehe das als wertvolle Ergänzung. Und diese Bedenken hatten wir ja auch in den 90er Jahren, als Excel auf den Markt kam und es dann auf einmal hieß, wir brauchen keine Buchhalter mehr. Das ist jetzt passé. Jetzt schreiben wir das Jahr 2024. Wir brauchen Tools wie Excel und gleichzeitig auch Leute, die die Buchhaltung durchführen. Und die Geschichte wiederholt sich ja immer wieder. Genauso als wir die industrielle Revolution beobachtet haben, das Spinning Jenny auf den Markt kam in Großbritannien, um die Textilproduktion zu automatisieren, gab es unter Fabrikarbeitern auch Fragen, was wird jetzt aus mir, ne, wenn so eine mächtige Maschine etwas kann, was ich eigentlich theoretisch auch könnte. Aber das verhilft uns einfach nur dazu, uns auf das Wesentliche zu fokussieren, was uns eine Maschine nicht nehmen kann. Und das ist Pathos. Also die Fähigkeit des Leidens, aber auch Leidenschaft zu empfinden, das subjektive Erleben. Und genau das macht uns Menschen aus und grenzt uns auch von Maschinen ab.
Mina, ein ganz wunderbares Schlusswort. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Dabeisein und weiter viel Erfolg.
Danke dir, lieber Christoph.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, Mina Seitze äußert Ambivalenz bezüglich der Regulierung von KI. Deutschland und Europa könnten laut ihr versuchen, das weltweite Ordnungsamt für KI zu sein, jedoch sei die Umsetzung fragwürdig. Sie befürchtet, dass die EU-Regulierung zu Rechtsunsicherheit, Standards und unscharfen Formulierungen führt, was einen Rückgang von Deep-Tech-Gründungen in Deutschland und Europa verursacht. Und wir haben von unangenehmen Situationen gehört, denen Frauen in der Branche begegnen. Solche Herausforderungen dürfen Frauen aber nicht davon abhalten, an der technologischen Gestaltung teilzunehmen. Die Förderung von Frauen in der Tech-Branche ist daher wichtig. Genau wie die Bedeutung von Vorbildern und einer vielfältigen medialen Berichterstattung über Frauen in IT-Rollen. Was direkt getan werden kann, ist zum Beispiel die Sprache in Stellenanzeigen zu überprüfen und zu verbessern, sowie eine diversere Bildsprache zu verwenden. Das schlägt Mina Seitze vor.
Und was ich mitnehme, sind zwei Punkte in dieser Woche. Das eine ist, die europäische Regulierung, die ist zwar gründlich, aber sie kommt in einer Position der Schwäche. Die amerikanischen Tech-Unternehmen von Nvidia bis hin zu OpenAI sind führend in Sachen künstliche Intelligenz, sowohl auf der Software-Seite als auch auf der Hardware-Seite. Ja, es gibt große Erfolge, auch in Deutschland und Europa, zum Beispiel mit Aleph Alpha, aber wir sind hinten dran. Und ob in einer solchen Situation es das Beste ist, ein eher strenges und mit hohen Strafen bewährtes Gesetz zu erlassen, das ist eine Frage. Könnte das vielleicht als ein Deinzentivator gelten, hierzulande in Europa zu investieren, statt es in den USA zu tun? Diese Gefahr steht im Raum. Mina Seitze warnt davor und hat damit wahrscheinlich auch recht. Der zweite Punkt, den ich mitnehme, ich kannte die Zahl gar nicht, dass in einigen Ländern, dazu gehört auch Saudi-Arabien, der Anteil von Frauen in technischen Berufen höher ist als hierzulande. Das ist wirklich ein interessantes Faktum und dem sollten wir entgegenwirken, mehr Frauen in technische Berufe. Mina Seitze hat das mit einer These begleitet. Ich und wir können nicht beurteilen, ob diese These stimmt, ob das wirklich die psychologischen Gründe sind, die den Ausschlag dafür geben, dass Frauen eher andere Berufe ergreifen. Aber das Faktum, das bleibt interessant. Also mehr Frauen in IT-Berufe. Das nehmen wir mit als gut gemeinte Aufforderung von Mina Seitze. Und das war's auch mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wir verabschieden uns und hören uns wieder am Dienstag um 5.55 Uhr.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com? Sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.